Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ihr hört den vererbungsreichsten Podcast der Welt. Heute mit einer Folge über ein weiteres Legacy-Brettspiel. Und dazu habe ich mir natürlich den fleißigen Brettspieler Stefan, a.k.a. Krimi-Master, eingeladen. Wunderschönen guten Morgen nach München.
Ja, wunderschönen guten Morgen, lieber Manuel.
Wir reden über ein Brettspiel und heute brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Deswegen wird es heute keine Le Brett-Folge. Liebe Grüße an unseren Kollegen Daniel an dieser Stelle, weil es ist ein sehr umfangreiches Spiel, was sich mit 2-3 Partien auch noch lange nicht erschöpft hat. Ein Legacy-Spiel, nochmal kurz zur Erklärung, ist ein Spiel, bei dem sich nach jeder Partie etwas für die Folgepartie verändert. Also kann man sich so ein bisschen wie eine TV-Serie vorstellen. Am Ende gibt es immer irgendein Ereignis, was in diesem konkreten Fall The Rise of Queensdale zum Beispiel auch die Spielregeln für die Folgepartien verändert. Und bei The Rise of Queensdale von Ravensburger spielt man ungefähr, ja, ich sag mal 15 bis 18 Partien, je nachdem, wie sich das entwickelt, bevor man sozusagen komplett durch ist. Und deswegen haben wir gedacht, dem spendieren wir doch eine komplett eigene Folge. Und Stefan, wir haben ja auch schon über einige Legacy-Spiele gesprochen, aber Rise of Queensdale unterscheidet sich dann doch mit einem gravierenden Punkt von den bisherigen Spielen, über die wir gesprochen haben.
Tja, ich weiß jetzt gar nicht, was du meinen könntest. Ich wollte noch dazu hinzufügen, dass es ja so wie Episoden sind. So kann man sich's vorstellen. Also wie bei einer Fernsehserie, einzelne Spiele sind einzelne Episoden und wir spoilern nicht. Also was wir heute hier machen, was wir erzählen von Queensdale, kann jeder noch ruhig anhören, der danach das Spiel auch spielen möchte. Und eine Sache, was könntest du meinen? Was macht dieses Spiel anders, was andere nicht gemacht hätten? Ich meine, wir werden wahrscheinlich öfters Charterstone im Vergleich ziehen. Du meinst nicht, dass es eben nicht kooperativ ist, oder?
Doch, das meinte ich schon, aber Charterstone haben wir auch gesprochen. Also es ist schon sehr ähnlich wie Charterstone, das muss man schon dazu sagen. Witzigerweise haben sich diese Spiele ja parallel entwickelt. Also was ich meinte, war tatsächlich, dass es eben nicht kooperativ ist, wie die zwei großen Vorbilder Pandemic Legacy Season 1 und Season 2. Und genau, vielleicht fangen wir einfach mal so ein bisschen mit der Geschichte an. Du hast schon gesagt, wir bleiben spoilerfrei. Man muss aber auch dazu sagen, es ist ein Brettspiel. Also so viel kann man jetzt hier auch gar nicht spoilern. So viel Geschichte passiert in diesem Spiel tatsächlich dann doch nicht. Aber wir werden jetzt keine der großen mechanischen Überraschungen oder sowas verraten. Wir werden vielleicht mal ein paar Dinge andeuten, in welcher Art und Weise sich dieses Spiel verändert. Aber ja, ihr könnt ungefährdet diesen Podcast hören. Vom Setting, Stefan, ist es tatsächlich sehr ähnlich wie Queensdale. Es ist nämlich also so ein bisschen eine mittelalterliche Stimmung, in der wir uns hier befinden. Ne?
Das ist so ein Tal, würde ich sagen, eine Ebene. Und jeder hat so ein eigenes Viertel. Also es gibt für 4 Spieler das ausgerichtet. Man kann es aber eben auch schön zu zweit oder zu dritt spielen. Und jeder hat so einen eigenen Bereich. Und in der Mitte ist eine Burg, die gebaut werden soll nach und nach. Und wir haben dann auf unseren Feldern so die Möglichkeit, verschiedene Gebäude zu errichten, die uns verschiedene Boni bringen. Das ist so jetzt erstmal die Möglichkeit, was wir auf dem Spielfeld machen können. Außerdem haben wir Würfel, auf denen verschiedene Rohstoffe und Aktionen drauf sind. Also entweder ein A oder eben von diesen Rohstoffen, was waren die nochmal? Holz, zwar Lehm,
Ziegel, Stein, Geld
und Gold. Und wenn man am Zug ist, wirft man einfach diese 5 Würfel. Und dann hat man zum Beispiel ein Holz gewürfelt. Und wenn man am Zug ist, nimmt man einen seiner Würfel, legt dann zum Beispiel auf ein Holzfeld und dann darf man sich ein Holz nehmen.
Oder genau, und wer als erster dran ist, darf immer doppelt so viel Holz nehmen. Das heißt, man muss immer auch ein bisschen auf die Mitspieler und Mitspielerinnen gucken. Ah, ich bin der Einzige, der Holz gewürfelt hat. Das heißt, ich kann mir in Ruhe dann erstmal auf die Ziegel gehen und so weiter. Das, finde ich, ist ein ganz nettes Element. Und es ist mechanisch gesehen ein Worker Placement, aber halt mit Dice Placement. Also die Arbeiter sind halt Würfel. Das heißt, man kann nicht alles immer jede Runde machen, sondern man muss immer so ein bisschen Glück haben auch, was man da gewürfelt hat. Aber man kann auch Würfel nochmal neu würfeln. Das heißt, der Glücksfaktor hält sich einigermaßen in Grenzen. Aber es ist im Grunde ein Worker Placement Spiel, würde ich sagen, oder?
Genau, weil die anderen können einen eben die Felder wegschnappen. Also wenn jemand das Feld genommen hat, wo es ein Holz extra gibt, dann steht das für mich nicht mehr zur Verfügung in der Runde, sondern erst nächste wieder. Oder eben die verschiedenen Aktionen, die man machen kann, da ist es auch so, wenn jemand nimmt und dann ist das Feld nicht mehr frei, dann muss ich damit eben warten, bis es nächste Runde wieder frei wird.
Genau. Von der grundlegenden Geschichte ist das eben dieses The Rise of Queensdale beschreibt dieses Dorf Queensdale, dieses Tal, in dem wir als Baumeister, als Dorfmeister jeweils in unserem Charter, deswegen sehr ähnlich zu Charterstone, das Gebiet gedeihen und wachsen lassen und im Endeffekt ein Schloss für die Königin bauen sollen. Das ist zumindest der Auftrag des Königs, um ihre Lungenkrankheit zu heilen, weil die Luft bei uns irgendwie so viel besser ist. Und das heißt, es gibt immer auch nach jeder Partie eine kleine Erweiterung für unseren Teil des Burgturmes, der dann so langsam wächst und quasi symbolisieren soll, dass das Schloss irgendwann fertig ist. Und im Endeffekt ist es aber dann doch einfach eine simple Jagd nach Siegpunkten. Alles, was wir in diesem Spiel machen, ausbauen, Ressourcen sammeln, Aktionen machen, Statuen bauen, was es da nicht alles gibt im Laufe dieser 15, 16 Kampagnen, bringt im Endeffekt Siegpunkte. Und da kommt ein sehr wichtiges Element dazu, was sich deutlich von anderen Brettspielen unterscheidet, dass die Siegpunktleiste mitwächst von Partie zu Partie. Je nachdem, wie gut du spielst, musst du in der Folgepartie mehr und mehr Siegpunkte sammeln, was gleichzeitig auch einerseits immer sehr klar andeutet, wie weit das Spiel noch geht. Also man sieht immer, wie viele Partien man noch vor sich hat sozusagen, weil bei 70 Siegpunkten ist dann schlussendlich auch Schluss. Und es ist eine sehr starke Aufholmechanik dabei, weil mal ganz konkret, wir beide spielen dieses Spiel, wir fangen damit an, wer als erster 10 Siegpunkte hat, hat die erste Partie gewonnen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass ich gewonnen habe und du bist mit 8 Siegpunkten irgendwie hängen geblieben. Dann muss ich in der zweiten Partie schon 16 Siegpunkte. Also meine Zielsetzung ist dann weiter als deine, sodass du in der zweiten Partie ein bisschen mehr Chancen hast, diesen kleinen Vorsprung, den ich jetzt habe, auch wieder aufzuholen. Was ich eigentlich eine sehr clevere Grundmechanik finde in diesem Spiel.
Das ist manchmal auch nur so gefühlt, weil man muss schon dazu sagen, dass du natürlich jetzt auch mehr Punkte bekommst für bestimmte Aktionen. Okay. Also ich habe da das Gefühl gehabt, man wollte auch ein bisschen in Richtung lenken. Also wenn ich dann plötzlich sehe, ah, okay, ich muss jetzt zwar 16 Punkte bekommen, aber dafür bekomme ich, wenn ich etwas baue, auch einen Punkt mehr. Na gut, dann baue ich halt mehr Gebäude. Dann muss ich ja auf diese Richtung gehen. Und von diesen 8 Punkten, die ich jetzt eben habe, die darf ich nicht mit in die nächste Runde nehmen. Also wir starten dann schon wieder alle auf dem gleichen Feld. Also die Chancen sind dann schon zumindest ähnlich. Also der eine hat zwar vielleicht einen kleineren Vorteil, der hinten liegt, aber es ist nicht so, dass er jetzt dann starten würde und sagt, ich habe ja gar keine Chance, die Runde zu gewinnen.
Nee, aber was definitiv nicht passiert, ist, egal in welcher Konstellation, dass einer völlig davon zieht. Ja. Also das kann ja bei Brettspielen, die 2-3 Stunden dauern, immer mal wieder passieren. Es gibt ja auch so Spiele, wo dann, wenn man die ersten 3-4 Runden verkackt, dann kann man es eigentlich knicken, weil man diesen Vorsprung nicht mehr einholen kann. Und das ist hier Markus und Inka Brandt, glaube ich, bei der Spielerentwicklung sehr wichtig gewesen, bei dem Spiel, was 15, 16 Partien dauert, dass niemand sich jemals abgehängt fühlt. Ist einerseits positiv, aber auch negativ in diesem Spiel, weil man auch nicht so richtig einen Vorsprung herausarbeiten kann. Es fühlt sich so ein bisschen an wie bei Mario Kart. Egal, wie gut du spielst, deine Mitspieler, die gegen die du gewonnen hast in den vorherigen Partien, haben immer wieder die Chance auch aufzuholen, weil es gibt mehrere Faktoren, die die Aufholjagd wieder ermöglichen. Einerseits brauchst du eben insgesamt weniger Siegpunkte, das haben wir schon gesagt. Dann kriegst du noch Bonuseffekte für die nächste Runde. Also du kannst mehr Aufkleber kaufen, um deine Würfel zu verbessern. Du bekommst Ärgerplättchen, nenne ich sie mal, so Raubritter, mit denen du die führenden Spieler ärgern kannst. Und du kannst sogar noch Siegpunkte von der vorherigen Partie aufheben, um quasi direkt so an die Pole Position für die nächste Runde zu gelangen. Und das sind nur einige der Faktoren, die dazu beitragen, dass du nie das Gefühl hast, einer rennt komplett weg.
Ja.
Wie hat dir das denn gefallen, diese Aufholmechanik?
Also sowas muss man einbauen, glaube ich, weil ansonsten verlierst du die Spieler. Trotzdem war es manchmal so, ich hatte Partien, die ich gestartet habe und im Vorhinein schon wusste, okay, diese Runde werde ich nicht gewinnen können. Mhm. Ich habe einfach gesehen, der hat so viele Rohstoffe aus dem vorigen Spiel mit reingenommen und er hat noch die Boni bekommen plus einen Startpunkt. Also die Startpunkte schon ein paar Felder vorne. Dann weiß man aber, es ist ein Legacy-Spiel, okay, in der Runde werde ich mich jetzt so positionieren, dass ich zumindest für die nächste Runde einen guten Startvorteil bekomme. Das habe ich dann einfach gespielt, um das zu umgehen.
Das muss man wissen dann auch, gell? Man spielt dann auch gezielt damit, mit dieser Erwartungshaltung. Also ich habe mir das auch so notiert, dass ich gesagt habe, man muss ab und zu mal abwägen, spiele ich diese Runde überhaupt auf Sieg oder bereite ich nur meinen Sieg für die nächste Runde vor in dieser Partie? Das hatte ich auch ganz oft so erlebt. Fand ich jetzt aber auch nicht unbedingt negativ. Das ist ja auch ein interessanter Aspekt, weil das ja Brettspiele normalerweise so gar nicht haben, diese Abwägung. Ja, spiele ich jetzt nur irgendwie auf Ressourcen, ist eine andere Entscheidungsfindung als bei einem normalen Brettspiel, was nach einer Runde abgeschlossen ist. Fand ich interessant, das ist wie so eine Art Vorbereitungsrunde zu spielen, um in der nächsten wirklich zuzuschlagen. Fand ich jetzt nicht unbedingt negativ. Aber ich hatte bei mir, bei unseren Partien das Gefühl, ich hatte nie Chancen, irgendwie so mich richtig wie der diesen Vorsprung wirklich zu spüren, weil am Ende, egal wie ich gespielt habe, egal ob ich mich vorbereitet habe auf die nächste Runde oder ob ich irgendwie 2-3 Runden nacheinander gewonnen hatte, meine Mitspieler waren immer nah an mir dran und es war bis zum Ende knapp und es war dann auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen am Ende, obwohl ich zwischendurch das Gefühl hatte, eigentlich habe ich immer die besseren Entscheidungen getroffen, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also es war befriedigend, aber gleichzeitig auch unbefriedigend, weil man eben nicht so davon zischen konnte, was ja durchaus auch bei einem nicht kooperativen Spiel ja auch ein Reiz bei einem Spiel sein kann oder eine Motivation sein kann.
Man muss dazu sagen, dass es schon sein kann, auch dass das mehrere Spieler gewinnen. Also jeder hat ja sein eigenes Ziel eigentlich vor Augen. Wir hatten das Beispiel vorhin, ich müsste jetzt 10 Punkte in der nächsten Runde machen und du 16. Und ja, jetzt läuft es so, dass wir beide es gleichzeitig schaffen. Ja, dann haben wir in dieser Runde auch beide unser Ziel geschafft und haben die Partie eigentlich gewonnen. Also das ist schon auch möglich.
Interessant finde ich eben auch, was bei Legacy-Spielen zwischen den Partien passiert. Also das ist hier auch ganz groß. Du hast immer so eine Stunde, würde ich jetzt sagen, 60 bis 70, 80 Minuten, je nach Spieleranzahl wahrscheinlich pro Partie. Und dann hast du dazwischen sehr viel Verwaltungsarbeit, die mir aber bei Queensdale auch extrem viel Spaß gemacht hat. Also du, dieses klassische, wir öffnen neue Boxen oder so, das fällt hier ein bisschen weg, aber zumindest hast du so dieses neue Regeln ins Heft einkleben. Das gibt's hier ganz extrem. Du bekommst vor jeder Partie so eine kleine Storykarte und eine oder Geschichten- oder Epochenkarte. Und auf der befindet sich immer direkt irgendwie auch eine neue Regelveränderung oder irgendeine Ergänzung, die die laufende Partie verändert oder mit einem neuen Ziel ausstattet. Und nach einer Partie wird dann immer geguckt, okay, was wurde erreicht? Dann wird ausgewertet, wie wurde dieses Ziel erreicht? Wurde es nicht erreicht? Wurde es erreicht? Ja, es gibt dann eben auch gemeinschaftliche Ziele, die man als Gruppe versucht zu erreichen. Und dann wird dort speziell auch wieder geguckt, wer hat denn dazu mehr beigetragen? Und das kriegen Markus und Inka wirklich wahnsinnig gut hin, finde ich, dass man sehr viele Entscheidungen in diesem Spiel treffen muss, ohne immer genau zu wissen, was es mir mechanisch bringt. Und das fand ich interessant. Also da bricht dann halt mal irgendwie eine Krankheitswelle oder sowas in der Art aus und dann können wir über verschiedene Faktoren dazu beitragen, diese Krankheit zu heilen oder irgendjemand möchte ein größeres Gebäude bauen oder so weiter. Ja, und dann können wir uns entscheiden, nehme ich daran teil an diesem Projekt, aber es steht nirgends, also außer dass es als Siegpunkte in einem laufenden Match gibt, steht nirgends, ob diese Entscheidungen einen positiven oder einen negativen Auswirkung haben auf Folgepartien. Und es gab tatsächlich wirklich auch Situationen, wo ich Dinge gemacht habe, wo ich dann erstmal dachte, ja toll, das war ja voll der Troll-Move von den Autoren, das bringt mir ja gar nichts, ja, das blockiert mich sogar eher. Und 5 Partien oder 6 Partien später habe ich dafür tatsächlich irgendwie auch was bekommen. Und solche Kleinigkeiten stecken dann halt durch diese Legacy-Charakter wirklich auch in diesem Spiel drin. Man kann sie aber auch verpassen. Das ist so ein bisschen das Problem an der Sache, glaube ich.
Ja, wir zwei werden völlig unterschiedliche Spiele gespielt haben.
Ja.
Denn ich habe danach meine Box angeschaut und da lag noch sehr viel Spielmaterial drin, das ich nicht mal angefasst habe. Also ja. Deswegen, das ist. Ich hatte es in meiner Spielrunde schon so, dass einige gesagt haben, das fanden sie negativ, weil sie das Gefühl hatten, sie haben das Spiel nicht vollständig erlebt. Also wenn ich es vergleiche mit Charterstone oder Pandemic Legacy, da hat man schon alles gespielt. Also da kommt jedes Material irgendwie im Spiel auch vor. Und das ist hier nicht so. Das ist, also ich rede jetzt auch nicht von ein kleines bisschen, sondern das sind richtig, richtig viele Teile, die gar nicht im Spiel drin gewesen sind. Und worauf ich auch noch eingehen will, das fand ich sehr lustig, als du gesagt hast, du hattest sehr viel Spaß bei der Anleitung. Also uns hat es wahnsinnig genervt, dass wir so viel kleben mussten. Und ich habe irgendwann aufgehört damit. Es waren so viele Regeln, die wir da in unserer Spielanleitung einkleben müssten, dass wir irgendwann einfach dazu übergegangen sind, die Karten einfach offen hinzulegen und eine Bibliothek zu gründen mit all diesen Karten, die wir gezogen haben, auf denen die Regeln eh erklärt sind. Also ich fand nämlich manchmal, der administrative Anteil am Spiel war sehr hoch. Du hast gemeint, eine Partie war ungefähr 60 Minuten. Ja, und manchmal war davon 30 Minuten aufbauen. gerade wenn es längere Zeit irgendwie 2 Wochen dann gelegen ist, dann muss man es wieder aufbauen und erstmal, Moment, was ist alles passiert nochmal? Welche Regeln sind alle dazugekommen? Und ja, das hat mir, das war ein bisschen zu viel.
Also ich habe es schon geahnt, ich habe das bei den Legacy-Spielen, mache ich das wirklich auch so, dass ich einen Tisch dafür reserviere für eine Woche oder zwei. Und dann bleibt es einfach aufgebaut, weil mich dieses Auf- und Abgebaue bei diesem ganzen Material auch tatsächlich nervt. Die Kiste von The Rise of Queensdale wiegt 3,5 Kilo. Und wie du schon gesagt hast, 0,5 Kilo davon ist wirklich ungenutzt. Also das haben sie sicherlich auch absichtlich gemacht. Da sind Sachen drin, man sieht sie auch die ganze Zeit. Die sind nicht so versteckt wie bei anderen Legacy-Spielen, wo man wirklich so Schachteln öffnet, sondern es sind halt ganz, 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 ganz viele so Stickerbögen dabei. Bei den Pappmarken, die liegen so übereinander, da sieht man immer nur die oberste, wenn man brav ist und nicht spickelt, da geht's noch. Aber bei den Stickerbögen, die sind halt aus produktionstechnischen Gründen wild durcheinander, so wie sie halt am wenigsten Platz auf den Stickerbögen verbrauchen. Das heißt, du siehst von Anfang an, da gibt's irgendwie Wildschweine oder da gibt's irgendwelche Statuen, wo du noch gar nicht weißt, was das bedeutet. Und natürlich erkennst du auch schon irgendwelche Symbole und oder irgendwelche, kannst erahnen, was für Dinge wohl noch auf dich zukommen, weil du musst durch diese Stickerbögen ja durchgehen. Also in den Regeln steht dann, klebe jetzt Sticker 33 ein auf Stickerbogen 4 und dann suchst du den natürlich auch und blätterst alle Stickerbögen durch und du kommst ja nicht umhin, auf die anderen Sachen auch zu gucken. Also da stehen dann auch die Regeln schon offen, da ist nichts verdeckt oder so. Ich verstehe, dass es halt ein extremer Aufwand wäre, die jetzt alle auch noch so zu verbergen. Bei den Pandemic-Spielen haben sie ja quasi über die Aufkleber nochmal so eine Pappe mit so einem Adventskalender perforiert, dass man nur das Türchen aufmacht und dann den Aufkleber rausholt. Aber ja, das ist halt einfach wahrscheinlich aus Kostenbudgetgründen und produktionstechnisch hier nicht so gelöst. Es geht. Es ist jetzt nicht so schlimm, dass es einem das Spiel vermaledeit, aber ich verstehe genau, was du meinst, dass man als Spielgruppe danach denkt, warum hatten wir denn die Wildschweine nie? Was sind denn die Wildschweine? Was machen die denn? Nur so als mal als Beispiel genannt. Kann natürlich auch irgendwas anderes gemeint sein, aber das fand ich komisch, dass da so wahnsinnig viel drin ist, aber dadurch wird halt auch jede Partie bei jeder Spielegruppe komplett anders ablaufen.
Ja, ne? Aber ja, ich verstehe es, es ist schwierig für einen Verlag. Also die müssen ja auch das Ganze zum vernünftigen Preis rausbringen. Und dadurch, dass sie eben so viel mehr Material haben als die anderen, war das wahrscheinlich jetzt diese Zwischenlösung, die sie gewählt haben. Es ist nicht optimal, ja, aber es ging. Also ich habe halt, es steht auch in den Regeln drin, man soll halt nicht so genau hinschauen. Natürlich schaut man hin, ist klar, aber es ist halt nicht so, dass ich gesagt habe, ach, jetzt habe ich schon das und das und das gesehen, jetzt ist mir der ganze Spielspaß verdorben. Mhm. Nein, sowas nicht. Man weiß ja auch nicht, was da von dem Spiel kommt und häufig haben sie schon auch sowas gewählt, dass nicht sofort klar wird, wenn ich irgendwas gesehen habe, was es bedeutet. Also, dass man schon zumindest noch ein bisschen was offen hat. Bei den Stickerbögen, das fand ich das stärkste Element im Spiel oder eins von den größten Stärken, diese Würfel bekleben, dass ich eben nach und nach selber entscheiden kann, wie meine Würfel aussehen sollen.
Ja, also man fängt alle fangen die Partie mit den gleichen 5 Würfeln an, die dem gleichen Verhältnis diese Ressourcen und die Aktionspunkte abgebildet haben. Und das fand ich auch richtig, richtig gut. Das hat so ein bisschen an Diceforge oder solche Spiele erinnert, dass ich mir meine Worker eben konfigurieren kann. Das heißt, du kannst sagen, ich möchte jetzt mehr Holz auf meinem Würfel haben oder mehr Geld. Oder ich habe zum Beispiel alle meine Geldmarker überklebt, weil ich gesagt habe, ich habe irgendwie die und die Fähigkeiten freigeschaltet, ich brauche kein Geld mehr. Und diese Möglichkeit, das zu optimieren auf deinen Spielstil, das fand ich tatsächlich mit am reizvollsten. Da bin ich ganz bei dir. Das
kann man sich so vorstellen, die Spieler, die ihr Ziel nicht erreichen, die bekommen ein Siegel. Und wenn man ganz knapp vor seinem Ziel war, bekommt man sogar 2 Siegel. Und auch während des Spiels kriegt man ab und zu als Belohnung Siegel. Und mit diesem Siegel geht man in eine Krämerladen und da kann man eben einkaufen. Und damit kann man seinen Würfel verbessern oder ausbauen oder in eine Richtung lenken. Also wie du es gerade gesagt hast, schon als Beispiel, ja, du wolltest kein Gold haben. Bei mir war es so, ich habe sehr auf Holz gespielt. Also habe ich überall versucht, mir die Teile zu nehmen, wo ich dann eben Holz auf mehreren Seiten habe. Dass ich immer sicher sein konnte, wenn ich meine Würfel werfe, wird irgendwo Holz liegen, höchstwahrscheinlich. Das fand ich eine sehr gute. Und dann gibt's natürlich auch noch Überraschungen bei diesen ganzen Sachen. Also da sind dann so Sticker dabei, wo es heißt, ja, wenn du diesen Hund wählst, dann weißt du nicht, was du tust, aber du darfst die Karte 37 nehmen und vorlesen. Und dann
Das ist so geil gewesen. Also das sind wirklich Highlights in diesem Spiel, dass du einen Aufkleber blind kaufst und du musst ihn aufkleben und erst wenn du ihn hast und ihn erst dann quasi benutzen kannst, dann darfst du erst die Regeln nachlesen und da sind wirklich auch witzige und lustige Momente und Überraschungen dabei, lustige mechanische Einfälle. Also das hat man ja auch schon bei den Exit-Spielen gemerkt, dass es ein unglaublich kreatives Spielererfinder-Duo ist und an Ideen mangelt es in diesem Spiel tatsächlich auch nicht, gell? Also da sind sehr viele putzige, kreative Ideen dabei, die so in einem Brettspiel auch noch nicht vorgekommen sind. Nicht alles macht unbedingt immer das Spiel besser. Manche sind auch wirklich eher so ein bisschen zum Schmunzeln gedacht und manche Mechaniken sind dann auch so, dass ich sie dann auch gerne wieder überklebt habe, weil ich dann gesagt habe, okay, die Mechanik gefällt mir jetzt nicht so, da ist mir was anderes irgendwie lieber. Ja, du weißt wahrscheinlich, was ich meine, aber trotzdem finde ich das für so ein Legacy-Spiel völlig legitim und gerechtfertigt, auch mit dieser Neugier der Spieler und Spielerinnen dann irgendwie quasi zu spielen und denen dann auch quasi die Dublonen aus dem, die Siegel aus dem wegzulocken, damit sie halt auch wissen wollen, welche Regel sich dahinter befindet. Also mich hat es zum Beispiel da voll erwischt in diesem
Aspekt. Also das muss man wirklich sagen, die Leistung, die Brands da vollbracht haben, das ist schon etwas sehr Episches. Ich habe mir dann gedacht, kannst du dich erinnern an dieses Spiel von Friedemann Friese 504 oder wie es war?
Ja, steht und hier direkt.
Irgendwie hat es mich daran erinnert. Also irgendwie ganz, ganz viele Elemente sind in diesem Spiel drinnen. Also ganz viele Ideen und es wären ganz viele Spiele in eins gepackt worden. Also oder so einzelne Sachen. Und kommt das noch rein und kommt das noch rein und dann dieses Glückselement hier, also wie ein großer Laden, aus dem man sich eben bedienen kann. Und dann entsteht was, wie wir es vorhin gesagt haben, ganz Individuelles. Also bei jedem anders. Und ich glaube jetzt, wir wollen ja eben nicht spoilern, wenn ich dich fragen würde, was bei euch gewesen ist, wird es völlig anderes rausgekommen sein als bei mir. Und trotzdem hat es funktioniert. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass irgendwie jetzt Elemente drin gewesen wären, die das Spiel komplett kaputt machen würden oder so. Es waren Sachen dabei, die bei uns etwas unausgewogen waren, also die etwas jemanden Vorteile gebracht haben, ja, die vielleicht etwas zu sehr sind. Also es gibt einfach die Sachen, dass ich für mich für etwas entscheiden muss und ich weiß noch gar nicht, ob es nachher positiv oder negativ für mich ist. Und da war zum Beispiel ein Element dabei, wo dann jemand später einen riesengroßen Vorteil dadurch hatte, was einfach zu dem Zeitpunkt noch gar nicht abzusehen war. Also sowas gibt's einfach, weil man halt im Vorfeld, dadurch, dass es so offen ist, dadurch, dass man so viele Optionen hat, nicht alles vorhersehen kann.
Ja, aber insgesamt ist es wirklich, was du schon gesagt hast, eine Meisterleistung, dass es dann doch so rund geworden ist, weil sowas zu testen, haben wir ja auch auf der Nürnberg-Messe im Gespräch, als wir den Prototypen gespielt haben, mit denen auch erfahren, was für eine Mörderarbeit es gewesen sein muss, dieses Spiel einigermaßen zu testen, weil du halt immer so viele Faktoren hast, die das Spielgefühl verändern. Also diese Meisterleistung ist ihnen, glaube ich, auf jeden Fall gelungen, das einigermaßen rund zu bekommen. Dass es nicht perfekt ist, ist, glaube ich, klar. Das wird Spielerunden geben, bei denen es besser funktioniert und es wird Konstellationen geben, auch gerade durch Regelmissverständnisse, die natürlich bei so einer Art von Spiel passieren. Also ich habe bis jetzt noch keinen getroffen, mit dem ich über dieses Spiel geredet habe, der nicht irgendwie eine Regel komplett missverstanden hat und irgendwas komplett falsch gespielt hat, weil halt wirklich jede Partie irgendwie klebst du drei neue Regelsticker ein. Also wer so schon Schwierigkeiten hat mit Brettspielregeln, der wird bei diesem Spiel einen Vogel kriegen. Und es passiert halt so schnell, dass sich so ein Fehler dann auch durchzieht. Also wir haben nach der dritten, vierten Partie haben wir diese Regelmechanik bekommen, dass man sich die Siegpunkte aufheben kann für die Folgepartie. Das ist eine der ganz einfachen Basisregeln, die kriegst du gleich am Anfang irgendwie gesagt. Und die haben wir missverstanden. Ja? Und wir haben bis zum Ende durch diese Siegpunktaufschreibregel komplett falsch gespielt, was natürlich das Verhältnis unserer Partien, der Dauer der Partien irgendwie auch wahrscheinlich in ein komplettes Ungleichgewicht gebracht hat, bis ich das verstanden habe und dann versucht habe, das wieder einigermaßen zu kitten. Aber sowas passiert natürlich extrem schnell bei so einem Legacy-Spiel, wenn ständig neue Regeln dazukommen. Das hat jetzt das Erlebnis nicht groß geschmälert, aber witzig fand ich wirklich, dass ich im Gespräch mit anderen Spielegruppen auch gemerkt habe, hey, die haben da auch irgendwie das und das falsch gespielt und bei einem normalen Brettspiel spielst du es halt beim nächsten Mal richtig, aber hier zieht sich's halt durch 15, 16 Partien durch.
Du warst nicht der Einzige.
Und sowas zu balancen ist natürlich.
Also genau dieses, was du angesprochen hast, bist du nicht alleine, da kenne ich noch drei andere, was genau das auch gewesen ist. Obwohl es richtig drin steht. Ich habe es mir nochmal durchgelesen, es steht korrekt drin, ja, aber irgendwie verleitet es so ein bisschen dazu. Ja, es ist tatsächlich so, dass mit den Regeln an ein oder anderen Stelle man sich nicht so ganz sicher ist. Aber ich fand es jetzt nicht so schlimm, weil wir einfach in der Gruppe immer diskutiert haben und dann gesagt haben, okay, wie fassen wir es jetzt auf? Ja, wir machen es jetzt so und so. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir machen es jetzt so. Und dann gilt es ja auch für alle. Also deswegen...
Eben, das ist bei Brettspielen ja eigentlich nie ein Problem, wenn man was falsch spielt, solange es für alle gleich ist.
Ja, wie fühlt sich's an? An einigen Stellen im Spiel hatte ich das Gefühl, mehr Erweiterungen zu spielen. Also, dass das nächste Spiel startet genau gleich, nur wir haben eine Erweiterung dazu genommen und jetzt nochmal eine Erweiterung dazu genommen und dafür eine andere wieder weg und dafür kommt wieder eine neue Erweiterung. Das kam nie aus meinem Kopf irgendwie raus. Also, dass es so ein Erweiterungsspiel ist. Und ich hätte mir gewünscht, an der einen oder anderen Stelle, dass es einen Twist gegeben hätte, der irgendwie nochmal was völlig anders macht oder mir meine Strategie ändert oder das war eher immer so, als hätte ich mehr Optionen bekommen, aber nicht, dass man etwas anders denken müsste oder plötzlich sagt, ah, jetzt ist das, was jetzt muss ich ganz komplett anders denken. Also es war schon immer sehr gleich. Also die Partien waren halt nur immer optionenreicher, so würde ich sagen.
Das ist aber ein Problem, was bisher eigentlich alle Legacy-Spiele haben, dass diese Grundmechanik eigentlich ja immer bleibt. Also wie wir schon so schön gesagt haben, Pandemic Legacy ist ein tolles Spiel, obwohl man die ganze Zeit Legacy Pandemic spielt. Und aber diese Grundmechanik bleibt ja immer gleich. Pandemic Legacy Season 2 hat den großen Vorteil, dass es einfach eine coole Entwicklung und eine coole Story und eine Atmosphäre hat. Aber auch da spielt man ja im Grunde immer die gleichen Mechaniken. Und das ist... Das war das, was mich bei Charterstone tatsächlich am meisten genervt hat, dass mir die Grundmechanik sich eigentlich nie verändert hat, dass da immer nur neue Sonderregeln dazukamen und wieder weggefallen sind. Hier bei The Rise of Queenstar ist es ja genauso, wie du gesagt hast. Es kommen immer irgendwie so kleine Add-ons im wahrsten Sinne des Wortes dazu. Also es gibt wirklich auch dann mal 2, 3 Partien neue Tableaus, auf denen man irgendwas macht, neue Aktionen, die man aufklebt. Dann hat man halt so das Gefühl, man hat jetzt die XY-Erweiterung mit drin und dann spielt man ein paar Partien mit dieser thematischen Erweiterung und dann fällt sie wieder weg und wird durch was anderes ausgetauscht. Aber man läuft ja nonstop in diesem Spiel eigentlich durch den Wald und sammelt Kräuter, was ich bis heute nicht verstanden habe, warum man das eigentlich macht. Also diese Grundmechanik Kräuter sammeln, du hast so ein kleines Männchen, mit dem du irgendwie rumlaufen kannst, kannst du Bonuspunkte einsammeln und irgendwie dein Vorder ausbauen. Aber da hätte ich mir tatsächlich auch gewünscht, wie du gesagt hast, dass sich da mal ein bisschen grundsätzlich was ändert, weil von der Kreativität der Ideen, die da drin sind, gibt es ja nichts zu meckern, aber sie verändern das Spiel nicht, sondern sie kommen rein und gehen dann wieder, Das sind wie so Wellenbewegungen, wo dann irgendwie neue Regelsets dazukommen, aber die verschwinden dann auch wieder, um Platz zu machen für ein neues Regelset. Aber an dem grundsätzlichen Spieltyp ändert sich eigentlich nichts, ja.
Ich habe zum Beispiel schon jetzt bei Pandemic Legacy zum Beispiel, auch in der Season 2, schon an der einen oder anderen Stelle das Gefühl gehabt, ich kann hier was gravierend ändern. Natürlich nicht an den Grundregeln, aber das waren schon teilweise sehr große Eingriffe, die auch wie ich das Spiel spiele, sehr groß geändert haben. Also da würde ich schon widersprechen.
Aber Legacy 1 nicht. Also da war es wirklich extrem
stark. Das war relativ stark,
oder? Ja,
das stimmt.
Also das und Charterstone ja auch ganz arg. Also Charterstone
war ja immer das gleiche. Das war mein Problem halt, dass man dann immer irgendwie die gleiche Taktik immer und immer wieder angewandt hat und sich ausgebaut hat, immer das Gleiche. Das war hier nicht. Das stimmt. Also da kam dann schon mal noch was dazu. Eine Mechanik, auf die ich gerne eingehen möchte, die ich nämlich sehr gelungen fand, und die ich eigentlich gerne ausgebaut gesehen hätte. Dazu muss ich was sagen, aber das ist jetzt kein Spoiler, weil das gibt's von Anfang an. Man kann unter diesen Plättchen, die du gerade beschrieben hast, diese Kräuterplättchen, eine Wahrsagerin finden. Und dann darf man eine Wahrsagerin-Karte ziehen und liest einen Teil laut vor und dann einen Teil für sich selber. Das war super. Das heißt, ich habe nämlich keine gezogen und meine anderen beiden Mitspieler haben jeweils eine Karte da gezogen gehabt von der Wahrsagerin und die ganze Zeit im Spiel habe ich versucht zu schauen, was wissen die mehr? Was haben die jetzt für einen Vorsprung, was später mal im Spiel passieren wird? Spielen die irgendwas anderes? Horten die vielleicht Brot oder haben die vielleicht mehr Holz aufgehoben oder was wissen die? Also irgendwas müssen sie ja wissen, was ich nicht weiß. Das fand ich super. Und jetzt kommt es, leider gibt es nur 7 Wahrsagerinnenkarten und nur 2 kamen bei uns ins Spiel.
Das ja, ist so das ist so schade, ja. Dass die dann, das ist einer der schönsten Elemente in diesem Spiel und bei uns kam auch viel zu wenig davon rein und da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass es irgendeinen erzwungenen Trick irgendwie gibt, dass die Wahrsagerin von sich aus alle 3-4 Partien irgendwie kommt. Weißt du, dass dann irgendwie so steht und die Wahrsagerin kommt und zwingt euch irgendwie euer Glück auf, weil die sind so toll, die Karten und die verändern ja wirklich auch so diese, wie du schon gesagt hast, diese Erwartungshaltung, weil du auch aktiv aufpassen musst, wenn du nämlich dieses Wissen der Wahrsagerin hast, da gibt's dann auch so Situationen, wo dann steht, wenn du diesen Satz hörst, wenn die Königin oder der König oder der Bote kommt und diesen Satz sagt, dann darfst du diese Karte umdrehen und dein Wissen teilen und solche Geschichten, ja. Und sowas, das dafür liebe ich dieses Spiel total, weil das wirklich so kleine magische Momente sind, wenn man dann quasi sich so offenbart seinen Mitspielern und dann endlich alle wissen, warum hast du jetzt dieses und das gemacht oder warum hast du da auf einmal nicht mehr auf diese Art und Weise gespielt, sondern dann so gespielt. Und da hätte ich mir tatsächlich wirklich gewünscht, wie du gesagt hast, dass diese Karten öfter irgendwie vorkommen, weil es ist halt wahnsinnig glücksabhängig, ob du diese Wahrsagerin triffst oder nicht, weil das Spielfeld ist riesig. Also gerade wenn du zu zweit spielst, liegen ja überall diese Kräuterplättchen und es kann halt gut sein, dass du 3-4 Partien spielst und die nicht mehr findest oder ihr nicht mehr begegnest. Total schade, ja. Und aber auf den Geschichten- und Epochenkarten, da war mir dann wirklich wiederum zu wenig von solchen Elementen drin. Also diese gezwungenen Geschichten und Epochenkarten, die einfach so diese Gesamtgeschichte vorantreiben, die fand ich dagegen total ernüchternd. Also nicht ganz so trocken und langweilig wie bei Charterstone, da waren die ja völliger Flop, aber hier sind sie thematisch wenigstens irgendwie einigermaßen schön, da kommt dann halt so ein Bote und verkündet irgendwas und die Königin sagt irgendwas, aber von der Geschichte her, das kann man ja nicht mal groß spoilern, da passiert ja eigentlich nur banales
Zeug. Na, Videospiele sind es gewohnt, also, dass die Geschichte nicht so... Es ist nicht wirklich fesselnd. Also das ist schon eigentlich sehr oberflächlich, die Story. Also da.
Ja, und sie verändert ja auch nicht. Sie hat ja keine Auswirkungen so richtig. Also klar kommen dann mal solche Sachen wie, wie ich schon gesagt habe, irgendwie Krankheit oder Pest oder solche Geschichten. Das passt ja auch einfach zum Mittelalter. Aber ich meine, in wie vielen Spielen haben wir schon irgendwie gegen die Pest gekämpft? Das ist jetzt auch nichts, was mich jetzt groß überrascht hätte, dass da halt irgendwie sowas mal auftaucht oder eine Hungersnot oder sowas in der Art. Also das ist ja nicht mal was, was man Spoilern nennen kann, weil das ist ja so klar, wenn man die Packung allein schon anschaut. Und da wird aber auch so wenig draus gemacht, weil sich ja, wie ich schon gesagt habe, halt mal für 3-4 Runden irgendwie die Regeln ändern und dann ist es wieder gut oder halt auch nicht und verändert sich nicht so dramatisch, als dass ich das Gefühl habe, das ist Legacy, sondern das ist halt so ein aufgesetztes Thema wie bei so vielen Brettspielen.
Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen, die Geschichte ein bisschen aufzuwerten, wenn man vielleicht diese Wahrsagerin am Ende jeder Runde der Sieger bekommt oder irgendwie so. Mhm. Und das wäre vielleicht so ein bisschen, dass man so den anderen nicht mehr vertraut. Also wenn die eben mehr wissen und vielleicht, es wäre auch ganz interessant, wenn man für jede nächste Runde schon was gewusst hätte und die wissen dann schon was und hätten danach ein bisschen gespielt. Vielleicht wäre das so eine Möglichkeit. Also das sind auf jeden Fall die beiden stärksten Elemente, für mich das Würfelbekleben und eben diese Wahrsagerkarten. Das möchte ich gerne nochmal in einem Spiel sehen, verwoben.
Und was wirklich auch schön ist für so ein Legacy-Spiel, man hat wirklich sehr viel zu tun, zu kleben, zu basteln. Also man bekommt dann irgendwie halt auch Elemente, die dann wirklich den Spielplan nachhaltig verändern, wo sich dann neue Dinge auch wirklich sichtbar da zeigen. Ja? Also das haben sie schon wirklich getroffen, finde ich, dass man Sachen aufklebt, anmalt, irgendwie sich der Spielplan verändert, auch wenn es jetzt nicht so grundlegend die Spielmechanik verändern, viel passiert halt auch irgendwie auf externen Tableaus, die dann da irgendwie haben, aber sind schon auch so Sachen dabei, dass dann halt mal eine Holzknappe, also bei uns zum Beispiel gab es so eine Situation, wo sich halt auf einmal auch so Standardtaktiken irgendwie verändern mussten, weil dann halt durch irgendwelche unvorhergesehenen Ereignisse irgendwelche Felder nicht mehr verfügbar waren, ja, und dann auf einmal in unserer Welt quasi eine Holzknappheit existiert hat, was dich zum Beispiel völlig aus der Bahn geworfen hätte wahrscheinlich, weil du halt sehr viel Holz Aufkleber gehabt hättest. Also so sich einstellen auf diese neue Situation, dass es wirklich von Partie zu Partie sich weiterträgt, das fand ich schon ganz cool, auch wenn da sicherlich noch ein bisschen Mut auch nicht geschadet hätte, wirklich so krasse Dinge mal zu machen, dass man sagt irgendwie, nee, irgendwie, das sowas gibt's jetzt hier gar nicht mehr, das ist jetzt, ihr müsst jetzt anfangen, untereinander zu handeln oder solche Geschichten, weißt du? Also sowas gibt's ja nicht. Es ist, wenn man die ersten zwei Partien gespielt hat, weiß man, wie sich dieses Spiel bis zu Ende spielt, mit ein paar Kleinigkeiten. Aber es ist jetzt nicht so, dass man am Anfang Monopoly spielt und am Ende ist es ein Risiko. Ja. So eine Entwicklung findet hier nicht statt. Nein. Um mal deine zwei Lieblingsspiele
zu nennen. Richtig, genau, wo weißt du das?
Aber das hätte mich halt gereizt. Das hätte ich ja diesem Spiel tatsächlich zugetraut, dass es als nettes, das habe ich auch bei Queensdale erwartet und bei Charterstone, dass es nett und putzig anfängt und dann aber durchaus auch vielleicht einen düsteren Aspekt reinbekommt, wo vielleicht auch, weil es nicht kooperativ ist, auch Dinge möglich sind, die man halt so bei einem normalen Uwe Rosenberg Worker Placement Spiel nicht erwartet. Weißt du, wie ich meine? Und sowas fehlt mir.
Ja, das ist richtig. Eine Sache zu den Stickern wollte ich noch fragen. War das bei euch auch so, dass einer nicht gepasst hat? Oder waren das nur wir? Also wir mussten was überkleben und der Sticker sozusagen war dann einfach so ein beiges Ding, was wir drüber kleben mussten. Mhm. War das nur bei uns?
Also es gibt so verschiedene Überklebe-Elemente, die dann sich je nach Untergrund des Spielplans auch unterschiedlich da sind. Also wenn du was im Wald überklebst, dann ist es halt eher grün auf dem Wüstenfeld.
Ja, eben, da war eben kein Star. Okay, war nur bei uns vielleicht. Okay. Ja, wie gesagt, es kann halt so viel passieren, man weiß immer nicht, in welche Richtung es geht. Und ja, ich gebe dir recht, da man hätte sich mehr trauen können, aber man sieht halt einfach, was für ein Mammutprojekt das Ganze ist. Und dann irgendwie zu sagen, ja, man hätte ja noch das, man hätte noch das und irgendwie so, ist halt echt schwierig, weil ich bin natürlich auch mit diesem Auge wie du drangegangen und gesagt, ich hätte schwören können, dass unter diesen Feldern, das ist nämlich, wenn man etwas baut, dann nimmt man einen Pömpel heißt es, den königlichen Pömpel und haut das aufs Spieltrett drauf, auf dieses Teil und dann bleibt er so kleben an dem und hat so einen Unterdruck und dann hebt man das so runter und hat man dieses kleine Teil eben dann dran und kann da sein neues Gebäude reinlegen, so ein Sechseck ist es genau und dann kann man da sein Gebäude eben reinbauen und ich hätte schwören können, dass unter diesen Teilen irgendwo mal was versteckt ist.
Ja, also ich wusste das schon, in Nürnberg haben sie uns ja gesagt, dass dieses mit dem Pömpel rausholen tatsächlich auf Karton billiger war, als das als Aufkleber zu machen. Also ursprünglich war das eben alles mit Aufklebern geplant, aber Aufkleber sind tatsächlich teurer herzustellen als bedruckte Pappe. Und das fand ich irgendwie ganz interessant. Und deswegen war mir eigentlich schon klar, dass unter denen nichts sein kann, weil sonst, weißt du, also die Idee, dass da was mit Umdrehen dann ist. Aber mir ging es wie dir, so diese Erwartungshaltung, da muss doch irgendwo jetzt noch was sein. Ich habe die am Ende auch alle rausgerupft, um nochmal zu gucken. Man kann das Spiel übrigens am Ende nach allen Partien noch weiterspielen, aber das finde ich bei einem Legacy-Spiel ehrlich gesagt witzlos. Das ist eigentlich eher so ein bisschen die vielleicht so ein bisschen das Argument für Leute, die sagen, oh, das ist ja dann alles kaputt. Nein, du kannst wie bei Legacy Pandemic auch am Ende im Prinzip das Grundspiel noch spielen. Da gibt es auch eine Sonderregel, die dir das noch ermöglicht, am Ende weiterzuspielen. Aber ich weiß nicht, warum man das machen sollte. Das ist eigentlich eher so ein Alibi-Argument, oder?
Ja, also
da hat man dann auch genug nach 18 Partien, ehrlich gesagt.
Ja, bei mir ist es auch so, es steht jetzt da und ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Weil es ist mir zu schade, um es einfach in Müll zu schmeißen. Aber es nimmt halt Platz weg. Ich weiß echt nicht, was ich damit tun soll. Und ich habe nämlich zum Beispiel bei Charterstone, das habe ich tatsächlich dann Recharge-Pack gekauft und habe es verschenkt. Also, dass jemand anders auch noch mal das spielen kann. Denn was ich jetzt schon mal sagen muss, das sind viele Kritikpunkte, die wir vielleicht auch genannt haben oder so, aber insgesamt hatte ich ein Erlebnis.
Ja, das wollte ich dich jetzt auch fragen. Also, wir haben jetzt beide die 15, 16, 17, 18 Partien gespielt. Hat sich's denn gelohnt, diese Zeit, also diese rund 20 Stunden in dieses Spiel zu stecken, deiner Meinung nach? Ich habe jetzt rausgehört, dass es schon der Fall ist, ne?
Ja, ich möchte es nicht missen. Mir ist durchaus bewusst, dass das Spiel seine Flaws hat. Also das sind schon Sachen drin, wo man sagt, hat jetzt vielleicht nicht alles hundertprozentig funktioniert, aber es war, also wie gerade schon gesagt, ein Erlebnis und es hatte bei uns einen Event-Charakter. Das waren wirklich, ich habe es mit zwei wenig Spielern gespielt, mit denen hatte ich vorher Charterstone gespielt und als nächstes eben Queensdale. Und das war wie, hat einer mal gesagt, wir treffen uns hier wie beim zum Tatort gemeinsam gucken. Ja. Also einmal in der Woche trifft man sich und spielt seine 2 bis 3 Runden Queensdale und freut sich schon voll drauf, was denn wieder passieren wird, was denn jetzt Neues passiert in der Folge, wer küsst wen. Nee, das war was anders. also ich möchte das eben nicht missen, dieses Ganze. Aber das ist basierend auf dieses Gesamterlebnis. Also dieses Legacy macht es für mich zu diesem großen, epischen Werk. Ohne dieses Legacy, das Spiel an sich selber, wäre für mich relativ klassisch und wäre auch etwas, was mich vielleicht nicht so fesseln würde, sondern es ist genau dieser Aspekt, der mich an das Spiel gebunden hat.
Ja, absolut. Also es ist wirklich kein Spiel für jedermann und jede Frau. Also es ist wirklich ein sehr spezielles, nischiges Spiel, gar nicht so sehr von der Mechanik, sondern eben durch diesen Legacy-Charakter. Du musst halt Bock haben darauf, die neuen Regeln, deine Taktik umzustellen, zu sagen, ja, jetzt kommt das dazu, okay, gehe ich jetzt eher auf dieses Element oder bleibe ich bei meiner bewährten Strategie, sammle ich jetzt Ressourcen, damit ich nächste Runde angreifen kann, oh, der Stefan hat jetzt irgendwie schon die nächste Etappe erreicht, naja, eigentlich ist doch auch ganz gut, wenn ich jetzt verliere, dann kriege ich mehr Siegel, dann kann ich meine Würfel ausbauen. Wenn man an solchen Überlegungen Bock hat, ja, die so ein bisschen auf dieser Meta-Ebene von Partie zu Partie mitschwingen, dann hat man da wirklich ein cooles Erlebnis. Wenn man eine Gruppe hat von, ich würde mal sagen, zu dritt ist eigentlich am besten, also vier müssen es nicht unbedingt sein, zu zweit fand ich es, also ich habe es angefangen zu dritt zu spielen, dann ist eine ausgestiegen, dann haben wir es zu zweit zu Ende gebracht und es geht schon auch, aber irgendwie fand ich es auf Dauer zu zweit auch nicht so prall. Also man hat jetzt nicht so wahnsinnig viele Elemente, um sich gegenseitig zu foppen und so, aber ich glaube, zu dritt ist irgendwie am coolsten, weil dann auch vielleicht die Wahrsagerin öfter vorkommt und so und man sich da auch so ein bisschen besuchen und ein bisschen ärgern kann. Aber das muss man halt Bock haben, diese Gruppe, die sich jedes Mal, wie du schon gesagt hast, darauf freut, auf dieses neue Element, das was dazukommt. Aber wenn man jetzt einfach nur Spaß hat an so klassischen Eurogamer-Spielen, Eurogames, ja. Ja, wegen Eurogamer.de war ich gerade verwirrt. Gibt's auch diese Website. an den Eurogames, da gibt's tatsächlich deutlich bessere Varianten, wo man auch taktischer spielen kann, wo man mehr Spiel eigentlich rausholen kann. Weil das grundsätzliche Spiel ist jetzt hier eigentlich nur ein Teil des Erlebnisses und sicherlich nicht der beste. Also so diese Grundmechanik ist okay, weil sie trägt dazu bei, dass man von Partie zu Partie neue Legacy-Elemente dazu bekommt. Aber da bin ich ganz bei dir, dieses bisschen rumlaufen, bisschen Bonusplättchen sammeln und Gebäude bauen, das habe ich schon so oft auch besser gesehen, dass das eigentlich nicht die Hauptmotivation ist, dieses Spiel zu spielen.
Ja, das ist nun mal so, man hat als Legacy-Liebhaber jetzt nicht so viele Optionen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel in der Gruppe, möchte ich gerne als nächstes Pandemic Legacy Season 2 spielen. Und die haben halt erstmal gesagt, sie möchten kein kooperatives Spiel spielen. Also wenn es jetzt eben ein kompetitives sein soll, ja, dann kann ich momentan eigentlich nur The Rise of Queensdale oder eben Charterstone empfehlen. Das sind die beiden Spiele, die diese Richtung gehen. Also wenn einer Lust auf sowas hat, ja, dann kann er zu sowas greifen. Aber es ist für mich nicht der Weisheit letzter Schluss. Also ich sage immer noch, ich warte jetzt darauf. Vielleicht ist es ein Queenstone oder ein Chartersdale oder irgendwie sowas. Vielleicht irgendwie, da gibt es noch irgendwas da draußen. Also ich glaube, das Spiel, was mich noch vollends überzeugt, kommt noch. Trotzdem kann ich es jedem ans Herz legen, der eben sagt, er hätte gern mal so ein Erlebnis. So etwas, wo man sagt, man trifft sich gemeinsam, erlebt gemeinsam eine Geschichte, hat daran Spaß. Und ich glaube, für diejenigen, die sich da jetzt wiederfinden, für die ist das auch was.
Ja. Kurzer Hinweis an der Stelle, auf krimimaster.de hast du auch die Eindrücke deiner zwei Spielpartner, gell? Toni und Darko.
Genau.
Auch in deinen Artikel mit einfließen lassen, also auch deren Meinungen oder auch mal so Zitate mit einfließen lassen, die dann vielleicht auch so ein bisschen mehrere Blickwinkel auf dieses Spiel werfen, wie sich's bei euch entwickelt hat von Partie zu Partie.
Ja. Genau, und habe auch nicht gespoilert, also man kann es jetzt wirklich durchlesen, wenn man so einen Eindruck hat und ja, ich wäre jetzt auch bereit, wenn es jetzt heißen würde, Queensdale muss nochmal besiedelt werden, also ich wäre wieder am Start.
Um es nochmal zu spielen, ja, ich glaube auch,
weil jetzt hat ein neues Queensdale,
ich meine, ja, aber tatsächlich habe ich auch das Gefühl, wenn ich jetzt in ein, zwei Jahren nochmal jemand sagt, spiele ich nochmal mit, würde ich es vielleicht sogar tatsächlich nochmal machen. Im Gegensatz zu Charterstone, da würde ich es nicht mehr machen. Bei Queensdale würde ich es machen, weil ich jetzt auch wüsste, da sind noch genügend Elemente drin, die ich noch nicht gesehen habe. Ja. Es gibt noch einige Wahrsagerkarten, die ich nicht kenne. Es gibt auch noch die Variante der einen Entscheidung, die man später irgendwie treffen muss. Das heißt, da würde ich dann halt vielleicht darauf hinspielen, dass das Ereignis eintritt, um mal so ein bisschen eine Andeutung zu geben, um die andere Seite zu erleben. Also da sind durchaus Sachen drin. Und dafür fand ich es fluffig genug, um da auch durchweg nochmal zu spielen, die kompletten Partien. Jetzt sofort nicht, im Anschluss auf gar keinen Fall nochmal. Aber ich glaube, dass man, wenn man da dran bleibt, also wenn Queensdale sich da erweitert und da eine neue Variante kommt, die irgendwie auch diese Geschichte, so banal sie jetzt auch sein wird, aber man kann ja aus diesem Universum irgendwie auch noch was machen. Aber grundsätzlich nochmal zu diesem Legacy habe ich mir nach diesem Spiel gemerkt, dass meine, wie soll ich das sagen, nicht die Euphorie, sondern so, ich war vor ein paar Jahren überzeugter, dass Legacy ein Element sein wird, was viel, viel mehr Brettspiele integrieren werden. Weil es mich so überzeugt hat von der Grundidee, dass Brettspiele Geschichten erzählen, die von Partie zu Partie weitertragen. Nach den ganzen Spielen, die wir jetzt gespielt haben, also Pandemic, Charterstone, Queensdale, aber auch so Sachen wie Fabelsaft und so weiter, glaube ich, dass es ein Subgenre bleiben wird, ja, was ein Genre sein wird wie ein Kriegsspiele oder wie Händlerspiele, wo irgendwie Versteigerungscharakter, also so die Art von Legacy wird nicht übergreifend auf alle Spielprodukte und Genres irgendwie übergreifen, was ich vielleicht vor ein, zwei Jahren noch gedacht hätte, dass das einen viel größeren Impact hat, sondern Legacy wird ein Nischenthema bleiben. Da bin ich mir inzwischen relativ sicher. Das merkt man an Queensdale auch ganz arg, dass es nicht der absolute Segen ist für alle Brettspiele.
Bin ich voll bei dir, kann ich genauso unterschreiben. Ich hätte es nämlich auch gesagt. Also als es genau so rausgekommen ist mit Legacy und diese ersten Erfahrungen damit kommen, habe ich gesagt, eine ganz neue Erfahrung, völlig Neues. Das wird die Brettspielwelt auffüllen und was Neues. Und jetzt bin ich auch sehr vorsichtig und glaube das eben auch nicht, dass das so ungefähr ist.
So ein bisschen vergleichbar mit VR vielleicht damals, gell? Als VR irgendwie neu war und angekündigt wurde, hat man auch gedacht, naja, eigentlich macht es auch Sinn, dass alles in VR ist in der Zukunft. Und jetzt sind wir auch auf dem gleichen Stand, dass man sagt, es gibt sicherlich Sachen, die in VR besser funktionieren und immersiver sind, aber es ist nicht die grundsätzliche Formel für alle Spiele. Und genauso ist es, glaube ich, mit Legacy und Brettspielen. Es wird hoffentlich noch viele Legacy-Spiele geben, weil ich diese Art von Spiel total mag, diese Art von Erlebnis. Aber es wird nicht der große Hype werden, den wir vielleicht beide vor einem Jahr noch vermutet hätten.
Ja, ganz genau.
Weil es halt auch produktionstechnisch extrem aufwendig ist, gell?
Ja, nicht nur produktionstechnisch, auch wirklich von den Autoren her.
Ja, also ich meine die ganze Produktion, von der Idee bis über Testen, bis hin zur Produktion natürlich auch des Materials, aber allein die Entwicklung, die verschlingt ja so viel Zeit. In der Zeit hauen Autoren wahrscheinlich 5 andere Spiele raus, in der ein Legacy-Spiel in dieser Größenordnung erscheint. Mhm.
Das nächste, was kommen wird, Betrayal on the House on the Hill Legacy. Mhm. Bin ich schon sehr neugierig, wenn man mehrere Generationen spielen kann, die das Haus verändern werden. Und ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Kleiner mich freut es, dass Autoren da noch Bock drauf haben, weil sie wahrscheinlich auch für sich einfach damit neue Dinge ausprobieren können, die halt so ein Brettspiel noch nicht gemacht hat. Ja. Also von daher bin ich zuversichtlich, dass wir auch weiterhin über Legacy-Spiele reden können.
Und das werden wir tun, ja.
Das werden wir auf jeden Fall. Wir werden alle spielen, was uns in die Hände kommt.
Ja, absolut, mit Legacy. Ja.
The Rise of Queensdale ist bei Ravensburger erschienen, in der Alea-Kategorie, wie sagt man da, nicht Kategorie, sondern in der Alea-Subverlagsschiene, Marke. Ist eigentlich eine Untermarke von Ravensburger, so kann man es eigentlich sagen. Genau, eine Vielspieler-Untermarke von Ravensburger und witzigerweise eine Nummer 1. Da sind ja sehr viele bekannte, großartige Spiele dabei, wie zum Beispiel Puerto Rico. Und Alea hat jetzt die 1, nicht etwa, weil es das erste Legacy-Spiel ist, sondern von der Packungsgröße tatsächlich. Gell? Das ist mir später auch erst bewusst geworden, dass das nach den Packungsgrößen nummeriert ist, damit die im Regal schön aussehen.
Aber schau, jetzt hast du mir einen Grund gegeben, warum ich es nicht wegschmeißen kann. Weil wenn dann die 2 kommt, es muss ja irgendwie in einem Regal zusammenpassen.
Ja, toll, jetzt hast du es auch dazu geschafft, dass ich es nicht wegschmeißen kann. Ja, alles klar. Gut, also von Markus und Inka Brandt, die wir über die Exit-Spiele ja schon kennen, die hoffentlich auch dranbleiben, auch wenn sie uns versichert haben, sie werden nie wieder sowas wie Legacy machen.
Ich hoffe, sie werden schwach.
Ich hoffe, sie kriegen irgendwann wieder Lust drauf. Ja. Gut, also dein Krimimaster.de-Bericht haben wir schon erwähnt. Wir hören uns demnächst hoffentlich wieder nicht nur zum nächsten Legacy-Spiel, sondern wahrscheinlich auch bei Le Bret. Wir sind schon weiter fleißig am Spielen und am Themen sammeln. Also von daher bald in Bälde wieder Brettspiel-Content und dann hoffentlich auch wieder mit Daniel.
Ciao, ciao.
Tschüss.